Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Was sind die wirklichen Hintergründe beim aktuellen Iran-Konflikt? Sehen wir das Ende des Petrodollars? Ist dieser verhindert? Bricht die Nahost-Weltordnung beziehungsweise generell die Weltordnung, die wir im aktuellen Umfeld haben? Ich freue mich sehr, das Ganze mit jemandem zu diskutieren, der Insider-Informationen genau zu diesem Thema hat, der selber aus dem Investmentbanking kommt, als Top-Investmentbanker hier gearbeitet hat für viele Jahre. Als Führungskraft und er ist regelmäßig bei uns zu Gast. Ich spreche natürlich von Jürgen Wechsler und lieber Jürgen, schön, dass du heute mit dabei bist bei einem sehr, sehr spannenden und wichtigen Thema im aktuellen Umfeld.
Ja, herzlichen Dank auch, Thorsten, für die Einladung. Freut mich auch, dass wir hier das Ganze mal vom Hintergrund aus beleuchten können, nicht nur, was uns offiziell so ein bisschen gesagt wird und ja, ein spannendes Interview auf alle Fälle.
Ja, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie du das Ganze siehst. Wir haben schon ein, zwei Sätze vorher gesprochen, aber ich bin jetzt gar nicht so tief reingegangen, weil wir werden das eh hineinschauen. Und zum einen, weil wir bekommen also in den westlichen Medien ja sehr pro USA und der Krieg, der dauert nicht so lange, der wird auf jeden Fall gewonnen. Wenn man dann ein bisschen aus dem westlichen Raum herausgeht, sieht es häufig da ein bisschen anders aus von den Meinungen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie du das Ganze siehst. Deswegen, ja, starten wir gleich durch. Wie sind denn aus deiner Sicht die Interessenlagen und Handlungsmöglichkeiten von den Akteuren?
Ja, also es geht meistens ja bei den Kriegen um bestimmte Themen, hier vor allen Dingen auch um das Thema des Petrodollars und die wirtschaftlichen Gegebenheiten und vor allen Dingen auch um das Thema Handelslinien und Transportlinien. Ja, die waren ja schon immer ein guter Kriegsgrund, auch in der Vergangenheit, war ja damals auch schon Auslöser für den Ersten Weltkrieg, die Berlin-Bagdad-Bahnbau durch Großbritannien entsprechend, dass die das als Auslöser genutzt haben, weil damals hätten sie ja die Kontrolle über die Seewegtransporte verloren und wären als Seemacht eben dann sehr stark zurückgefallen. Also die Frage ist ja dann häufig auch bei der internationalen US-Außenpolitik, kann ich einen Feind ja durch Befeuerung einer inneren Revolution eliminieren? Das ist ja auch, was die USA bei den vielen Farbrevolutionen in den 2010ern gemacht hat. Also Geld und Waffen an Oppositionsbewegungen in diesen Ländern geben. Ja, und bei den Iran hat diese innere Zersetzung leider nicht funktioniert. Die Währungswaffe, die sie ausgepackt hatten, die USA, hatte dieses Mal im Iran eben nicht funktioniert. Und die haben nicht mal hinterm Berg gehalten, die USA. Also der US-Finanzminister Scott Bessent, der hat ganz offen gesagt, wir haben eben eine Dollarknappheit im Iran erzeugt und eine der größten Banken ist dabei zusammengebrochen. Die Zentralbank musste Geld drucken, die Währung ist in den freien Fall übergegangen. Also eine ganz spannende Sache. Und deswegen, nachdem dieser innere Impuls, also nach dieser Währungsabwertung, nach diesem Währungsabsturz die Revolution nicht funktioniert hatte, dann braucht es eben einen äußeren Impuls. Und das ist die Bedrohungslage oder ein Angriff von außen, ja. Und nachdem ja, wie gesagt, das Variante 1 für die Geheimdienste der USA und Israel nicht funktioniert hat, ist jetzt eben die Variante 2 im Spiel. Aber das hat auch viele Vorteile, muss man sagen, für die USA oder viele, wo mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden können. Also das Erste ist schon mal, die neue geplante Seitenstraße Chinas, die kann hier eben zu Land gebrochen werden, weil Iran ist hier ein zentraler Knotenpunkt für diese neue Handelsmachtstraße. Ja, und das Zweite ist natürlich auch, China ist damit auch geschädigt worden, weil knapp 13% des Öls für China kam bisher aus Iran. Und das ist ja dann schon nach Venezuela der zweite Schlag in die Rohölversorgung Chinas, weil beispielsweise 2/3 der Ölexporte Venezuelas, die gingen zuletzt eben nach China. Ja, ein dritter Punkt ist dann entsprechend der Währungscut, weil Iran hat eben Lieferungen auch in chinesischen Yuan schon fakturiert, neben anderen Ölstaaten. Und damit bekommt man natürlich auch eine Abschreckung gegenüber anderen Ölstaaten, weil der chinesische Yuan, der soll eben nicht Ölwährung werden, um diese Petrodollar-Hegemonie hier aufrechtzuerhalten. Und dann natürlich auch ein weiterer Punkt, Russland kann man damit schädigen. Warum? Nun, Der Nord-Süd-Handelskorridor ist eben damit unterbrochen. Der sollte auch über Teheran laufen, also von St. Petersburg über Kasachstan, dann eben über Teheran an die südliche Küste dort und dann nach Mumbai. Und bisher ist er hauptsächlich auch übers Schwarze Meer und übers Mittelmeer und über den Suezkanal. Ist ein bisschen unsicher geworden für Russland. Deswegen wäre der Korridor enorm wichtig geworden. Ja, und die USA will aber mehr Schiffstransporte erzwingen der BRICS. Warum? Weil diese Schattenflotten, wie es ja gern genannt wird, haben wir jetzt ja gesehen, die können dann in internationalen Gewässern einfach ja übernommen oder geändert werden. Hat jetzt auch keine große Auswirkung drauf. Und gleichzeitig möchte man eine andere Handelslinie stärken, nämlich die Handelslinie zwischen Piräus, Haifa, dann über Riad und dann über nach Mumbai entsprechend. Also diese Achse aus Europa möchte man damit eben stärken. Warum? Indien ist auch übrigens ein sehr ambivalenter Partner bei den BRICS. Die nehmen halt alles mit, was geht. Ja, dann haben wir einen weiteren Punkt. Iran ist halt auch sehr zentral gelegen, also im Herzen, kann man sagen, des globalen Südens. Und die USA könnte eben dadurch auch eine neue Macht in dieser Gegend erhalten über die Kontrolle über Irans. Natürlich alles unter dem Deckmantel der Demokratisierung, aber eigentlich zur Machtübernahme des Öls. Weil, wenn man sich einen weiteren Punkt anschaut, Öl, Iran ist weltweit bei den Ölreserven nach Venezuela und Saudi-Arabien sozusagen die Nummer 3. Und Saudi-Arabien hat ja gleich zu Beginn seiner Amtszeit einen guten Deal ausgehandelt, hat also den Petrodollar bestärkt. 2 Billionen sollen von den Einnahmen, den Öleinnahmen von Saudi-Arabien in die USA wieder geleitet werden. Und Venezuela hat ja jetzt auch den direkten Zugriff sich gesichert. Und jetzt ist praktisch als logische Folge der nächste Punkt Iran gewesen. Und weiteres Thema, weiterer Vorteil für die USA, man kann die angefangene Militärallianz der BRICS damit sprengen praktisch. Ja. Weil die haben jetzt die ersten gemeinsamen Militärübungen gemacht, die BRICS-Staaten, im Januar, Februar 2026 für Südafrika. Bisher sind es ja nur ein Wirtschafts- und Handelsbündnis und dort haben sie das erste Mal angefangen, auch militärisch direkt zusammenzuarbeiten. Das kann man damit jetzt auch schon mal ausschließen. Ja, und dann auch ein spannender Faktor, der jetzt rausgekommen ist, Iran beschießt BRICS-Plus-Länder. Hauptsächlich natürlich dort die US-Basen und die US-Einrichtungen, die getroffen werden sollen. Das ist natürlich auch wieder eine tolle Sache für die angreifenden Länder Israel und USA, weil man kann jetzt sehr gut sogenannte False-Flag-Attacken machen. Also Provokation bringen, damit man einen Gegenschlag eben auch rechtfertigen kann entsprechend und eben an der Seite der USA hier zu kämpfen. Also landen, wie wir es sehen, so iranische Geschosse zufällig in Ländern wie der Türkei oder Aserbaidschan, ja. Aserbaidschan hat sich ja schon mit so einer False-Flag-Attacke blamiert. Wenn man, ja, False-Flag, was heißt das vielleicht? Vielleicht sagen wir es auch mal kurz. Das ist, ich beschieße mich selbst und tue so, als hätte andere mich beschossen. Ja? Und als Beweis zeigt man meistens dann irgendwelche Überreste vom Geschoss, der Bauart von einem angreifenden Land. Ja, in Aserbaidschan, da war es halt dann ein eigenes Fabrikat. Ja? Das war dann ziemlich schnell zu sehen. Und deshalb ist es dann aufgeflogen. Aserbaidschan übrigens, warum ist es so zentral? Israel beschafft sich fast 50% ihres Öles aus Aserbaidschan. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Partner natürlich dann für die israelische Energieversorgung. Ja, und hier sollen dann immer Länder einfach in Krieg als Verbündete mit hineingezogen werden. Und weiterer Vorteil auch, man kann neue Militärtechnik testen. Weil Israel ist ja auch führend weltweit mit in der Waffentechnologie, insbesondere auch bei den ganzen Luftabwehrsystemen, die man dann weltweit einfach weiterverkaufen kann. Es ist einfach eine wirtschaftliche Sache, ja. Also so schlimm es ist aus menschlicher Sicht immer die ganzen Kriege, es geht häufig einfach hier ums Geld. Ja, und der 10. Punkt ist auch nochmal ganz wichtig: Iran kann keine Atombombe mehr bauen. Das soll ja übrigens auch der Auslöser sein von dem Präventivschlag, wie er genannt wird. Aber anders als eben die meisten denken, denn ja, seit 30 Jahren wird ja laut Israel Iran in 6 Monaten eine Atombombe haben. Das ist ja der Kernanker, kann man sagen, auch von diesem Bedrohungsszenario. Und wie damals ja auch im Irakkrieg, da hat man das Thema ja auch mit den Biowaffen als Massenvernichtungswaffen als Grund für den Einmarsch war. Und mittlerweile haben wir selbst die USA zugegeben, dass dies gelogen war. Es gab also da niemals diese Waffen in den Irak. Ja? Und jetzt ist eben der Iran dran. Und vor dem Angriff gab es ja Verhandlungen in Genf. Und die wurden ja quasi durch den Angriff auf den Iran, durch die USA und Israel abgebrochen. Und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ist dann dieser Konflikt gestartet worden, obwohl man eben einen späteren Start gegebenenfalls, wenn diese Verhandlungen gescheitert wären. Ja, und was man so hört von dem Verhandlungsvermittler, also dem Außenminister vom Oman, der hatte den Iran eben in Verhandlungen, oder der Iran hatte in Verhandlungen ein Angebot gemacht, dass sie diese Erzählung von den USA und von Israel komplett obsolet gemacht hätten. Und damit auch so eine gewaltsame, ja, macht man dann nicht mehr möglich gemacht hätte. Weil Iran wollte sich dazu committen und schriftlich geben, dass sie quasi alle Atombestände abgeben wollen. Und sie hatten eher gesagt, meist nur noch zivile Atomprogramme. Also sie würden aber zukünftig komplett darauf verzichten, ja, vor allem schon mal die nächsten 5 Jahre. Ja, und da mussten natürlich die Israel und die USA hopper die hopp schnell einen Präventivschlag durchführen, bevor das dann rauskommt, ja.
Spannend. Das heißt, im Prinzip, das heißt ja letztendlich, es ging gar nicht so direkt um das Thema Atomwaffen. Das hätte sich möglicherweise von selber gelöst eigentlich innerhalb von kurzer Zeit. Und deswegen kam vielleicht etwas früher als ursprünglich geplant dieser Schlag. Nun ja, du hattest mehrfach den Begriff Petrodollar erwähnt und der hat ja eine ganz, ganz wichtige Bedeutung in unserem internationalen Finanzsystem. Deswegen, vielleicht kannst du ein bisschen schildern, was ist dieser Petrodollar? Und was spielt er in diesem Konflikt für eine Rolle?
Ja, also Petrodollar-Regel und die globale Vorherrschaft, kann man sagen, der USA, die sind einfach auch untrennbar miteinander verknüpft, weil eben der US-Dollar als Eckpfeiler auch der amerikanischen Hegemonie hier dient. Und der Zusammenhang zwischen dem Petrodollar und den geopolitischen Konflikten im Iran ist hauptsächlich wirtschaftlicher Natur und dient einfach hier auch der Absicherung der generellen US-Vormachtstellung. Also wenn man mal so anschaut, die Zusammenhänge, das erste ist schon mal die Sicherung eben der Leitwährungsfunktion. Ja, die Petrodollar-Regel sagt eben, dass Öl weltweit primär gegen US-Dollar verkauft werden muss. Und der US-Dollar kann dann seine Funktion eben als weltweite Leitwährung gegen den Druck der BRICS-Staaten nur dann aufrechterhalten, wenn eben es der US-Regierung hier gelingt, alle wesentlichen Ölproduzenten auf den Petrodollar zu verpflichten. Ja, und die Leitwährungsfunktion, die generiert nämlich den USA indirekte Einnahmen von ca. 500 Milliarden bis zu 1 Billion Dollar pro Jahr, was geschätzt wird, um damit den Großteil des US-Militär- und Geheimdiensthaushaltes finanziert wird. Ja. Und dieses System hat über Jahrzehnte hinweg die Funktion des Dollars als Weltleitwährung abgesichert. Deswegen ist natürlich auch das US-Militär extrem daran interessiert, an dem aktuellen Konflikt, weil es ja im Prinzip ja ihre Lebensversicherung ist, das Ganze. Ja, und da sind wir nämlich auch bei der Finanzierung von Militär und Macht. Durch eben auch die Dominanz des Dollars können die USA ihre Haushaltsdefizite immer wieder mit frisch gedrucktem Geld einfach finanzieren und auch damit ihre Inflation in die Welt exportieren. Und aus diesen Mitteln eben werden unter anderem genau das Militär und ja, die Geheimdienste hier finanziert. Und ohne diesen finanziellen Vorteil wären diese Säulen der Macht einfach auch nicht mehr finanzierbar. Ja, man kann hier dann eben den Iran als den, ja, ich muss mal sagen, so letzter Baustein sagen. Eben nach den Golfstaaten wie Saudi-Arabien und Venezuela hat, wie gesagt, der Iran ja auch die höchsten Ölreserven und deswegen ist es hier der letzte fehlende Baustein, um auch den Petrodollar für den Hauptteil der Weltölproduktion auch fest zu zementieren, kann man sagen. Und aus dem Grund wird eben auch so diese geopolitische Auseinandersetzung im Iran als unvermeidlich angesehen. Und Länder wie Iran und Venezuela und vor allem deshalb unter massivem Druck der USA, um sie eben auf Linie wiederzubringen für den Petrodollar. Und dabei geht es einfach weniger um Menschenrechte, wie es uns gesagt wird, sondern eben hauptsächlich darum, zu verhindern, dass diese Länder ihr Öl gegen andere Währungen als den Dollar verkaufen. Das heißt also auch, wir haben hier ein Zusammentreffen von Interessen. Im Iran kommen einfach die geografische Frage, also so Einflusszonen, und die Währungsfrage, der Petrodollar, einfach zusammen. Und der wirtschaftliche Zwang kollidiert einfach mit den Sicherheitsinteressen Israels, das eben den Iranier immer wieder als größte existenzielle Bedrohung hier wahrnimmt. Sowie natürlich auch mit teilweise der internen Unzufriedenheit von der iranischen Bevölkerung mit dem Regime dort. Ja, was wären die Folgen auch von so einem Systemwechsel, während ja die Natur des Regimes hier, die Atomwaffenbedrohung und die Bedrohung Israels den, ich sag mal, propagandistischen Vorwand für dieses Vorgehen liefert, ist der eigentliche Kern von dieser Auseinandersetzung, die wir hier sehen, die machtpolitische und wirtschaftliche Neuordnung insgesamt der Welt. Es geht also im Kampf zwischen einer unipolaren Weltordnung unter Führung der USA, ja, und einer entstehenden multipolaren Weltordnung, wo wir schon öfter darüber gesprochen haben, unter den BRICS. Also sollten die USA den Petrodollar verlieren, dann verlieren sie auch den, dann würden sie auch den Kampf verlieren um die Leitwährung und damit ihre unipolare Weltherrschaft. In einer eben auch, wenn man so sagt, die multipolare Weltordnung, die daraus kommen würde, könnten die USA dann entsprechend von China abgehängt werden, weil eben Chinas Finanzkraft die der USA mittlerweile deutlich übersteigt. Und die BRICS-Staaten, die arbeiten ja aktiv daran, den Dollar zu, ich möchte es mal nennen, thronen, um eben diese Vormachtstellung hier zu beenden. Und ja, ein Zusammenbruch von dem Petrodollarsystem würde eben dazu führen, dass die USA ihre Defizite nicht mehr einfach über die Druckerpresse finanzieren könnten. Also zusammenfassend lässt sich hier sagen, dass der Konflikt im Iran als notwendiges Mittel dargestellt wird, um den Petrodollar zu sichern und damit eben die finanzielle Basis der US-Militärmacht zu erhalten.
Gut, da waren viele spannende Punkte mit dabei. Du hast ja auch über die Zukunft von BRICS ein bisschen gesprochen. Kannst du dir vorstellen, dass es eine große Bewährungsprobe jetzt für BRICS ist? Iran ist ja Teil von BRICS, also auch die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel. Und die sind jetzt, sag mal, indirekt, ja, werden jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate über ja manche Angriffe auf die US-Basen vor Ort wahrscheinlich nicht so glücklich sein. Also wie kritisch siehst du diesen Verbund, der ja auch angetreten ist, um der USA Stirn zu bieten?
Ja, also die USA kann man sagen, die positioniert sich jetzt wieder als wieder auferstandener Machthaber, manchmal so bezeichnen. Trump versucht jetzt, das ist seine Taktik, die BRICS zu spalten. Er hat gemerkt, er kann sie von außen nicht einfach so ja, bekämpfen. Deswegen macht er jetzt den Weg von innen heraus, sie zu spalten, weil er weiß eben, dass er sie hier nicht irgendwo besiegen kann in der Form, wie er bisher dachte. Ja, und so wird er, wie es immer so war, so als Dealmaker im Hinterzimmer. Also man sieht ja auch sehr viele Treffen auch und Gespräche mit Putin und Xi über eben die Interessen, diese beiden zu gewinnen und dann gemeinsam die Welt neu aufzuteilen, ohne eben einen direkten Konflikt hier. EU und Europa, die sind übrigens auch sowieso da draußen außen vor. Und da kann man sagen, ist eher EU und Europa, das Afrika des 21. Jahrhunderts, also zur Ausbeutung geeignet, als Konfliktort, aber ohne politische Bedeutung. Ja, gleichzeitig aber auch ist natürlich auch eine Warnung an BRICS-Staaten, BRICS-Plus-Staaten und auch BRICS-Anwärter, weil als nächstes aus den BRICS-Partnerstaaten könnte hier Kuba auf der Liste sein mit einer ähnlichen Taktik wie in Venezuela. Weil die USA, die säubern jetzt momentan, ich möchte es mal säubern nennen, ja, ihren angestammten Vorhof auf dem amerikanischen Kontinent hier. Liegt ja alles auf der nordamerikanischen Platte auch, ähnlich ja wie, also wie Grönland, ja. Und da kommt immer wieder die Monroe-Doktrin eben ins Spiel, also vom ehemaligen US-Präsidenten James Monroe. Und wo eben damals gesagt wurde, der amerikanische Kontinent ist der Einflussbereich der USA. Und Außenminister Rubio, der hat ja auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor kurzem ausgegeben als neues Ziel eine Rekolonialisierung der Länder des globalen Südens. Hat er ganz offen dort gesagt, das ist das Ziel. Ja, und das wird jetzt einfach umgesetzt. Also einmarschieren hier als Präventivmaßnahme oder Abwehr von Drogen oder zur Verteidigung der USA oder andere Gründe, die dann einfach ge genutzt werden. Und da sieht man einfach auch diese internationalen Verträge, die aufgesetzt wurden, diese regelbasierte Ordnung, die sind einfach nichts mehr wert, ja. Es gilt jetzt das Recht des Stärkeren, das ist wichtiger. Und es ist wie zwischenstaatliche Anarchie. Und darauf müssen wir uns auch die nächsten Jahre einstellen, dass also diese ganzen Verträge einfach nichts mehr gelten, ja. Und damit natürlich auch Öl wird im kommenden Jahrzehnt ein ganz wichtiger strategischer Rohstoff sein. Das sagt uns auch das Verhalten der USA. Und wie du schon angesprochen hast, die Staaten in der Golfregion, die können jetzt plötzlich auch die US-Basen als Gefahr ansehen und gegebenenfalls die USA aus dem Land haben wollen. Weil die US-Basen hier, die sollten ja eigentlich diese Länder schützen. Und jetzt sind sie eher eine dauerhafte Gefahr für die Einwohner dieser Länder. Und das kann dann entsprechend der Anfang vom Ende des Petrodollars sein, so wie das Einfrieren eben der russischen Währungsreserven im März 2022 so der Startpunkt für den großen Aufstieg der BRICS war und eben der schleichenden Ablösung des US-Dollar als Weltleitwährung.
Ja, das wäre hier auch meine Frage gewesen, aber wir können ja sehen, dass Saudi-Arabien und auch die Vereinigten Arabischen Emirate in manchen Entwicklungen vermutlich jetzt nicht so glücklich sind. Also kannst du dir vorstellen, dass es da einen kompletten Umschwung gibt im Hintergrund, dass es bereits diskutiert wird? Ist ja noch relativ früh, jetzt drüber zu spekulieren. Gibt noch keine offiziellen Stellungnahmen dazu, aber kannst du dir das vorstellen, dass da größere Bewegungen stattfinden können dadurch? Gerade auf die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben überhaupt null Interesse an diesem Krieg und dass es eskalieren würde.
Ganz genau, und das ist genau der Punkt. Also beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate wollen ja neutral bleiben in dem ganzen Geschehen, insgesamt ja in der Welt, und sind jetzt plötzlich in einen Konflikt hineingezogen, wo sie nie irgendwo teilhaben wollten in irgendeiner Form. Und wenn man ja den ursprünglichen Grund anschaut, ist ja das Thema Petrodollar-Einnahmen, Investition in die Schutzmacht USA, dass dort Schutz gewährt wird. Und jetzt ist es einfach gefährlich. Und die arabischen Staaten agieren sehr logisch, muss man immer sagen. Also wenn man so die letzten Jahrzehnte anschaut. Und der nächste logische Schritt wäre dann entsprechend, dass sie in Anführungsstrichen die Amerikaner aus ihrem Land rausschmeißen. Ja, mal so gesagt, weil sie Frieden wollen in ihrem Land und ihre Geschäfte machen wollen. Und dann verkaufen sie einfach das Öl ja woanders in die Welt hin und dann eben nicht mehr gegen US-Dollar, sondern zum Beispiel gegenüber den BRICS-Partnern mit den BRICS-Währungen entsprechend oder der geplanten eigenen Verrechnungseinheit hier.
Also da ist einiges an Sprengkraft drin, politisch. Gut, wo siehst du die Folgen für jetzt die Menschen in Deutschland, der EU und auch allgemein im Westen? Weil wir sind es natürlich auch diejenigen, die es mitspüren, jetzt bereits an der Tankstelle und in ein oder anderen Bereichen. Also wo geht da die Reise hin?
Ja, also was uns sicherlich dieser Konflikt auch zeigt und das, was in Venezuela schon geschehen ist, was ich vorhin schon sagte, Öl wird ganz klar wieder zur strategischen Waffe. Das heißt also, eine künstliche Knappheit wird hier international erzeugt und das führt eben auch zu starken Preiserhöhungen. Das heißt also durchaus auch, dass wir haben jetzt ja schon mal kurz dreistellige Ölpreise gesehen, aber dass das dann auch nachhaltiger zukünftig sein wird, dass wir uns auch an dreistellige Ölpreise hier einfach gewöhnen müssen und auch locker nochmal mehr als eine Verdopplung dann erleben werden, vielleicht in den Zyklus in den nächsten Jahren. Ja, und das heißt natürlich für uns in Europa, energieintensive Betriebe, die werden einfach noch mehr leiden, die darunter ja hauptsächlich von diesen Energieformen abhängen, sei es jetzt Öl oder auch die LNG-Gasformen etc. Das heißt natürlich für uns auch weiter Kostensteigerungen und damit mehr Insolvenzen und Massenentlassungen einfach im Industrieherzen Europas, vor allem natürlich in Deutschland und damit natürlich Wegfall von Arbeitsplätzen, wo man momentan noch gar nicht denkt. Und das heißt für viele Leute einfach Einnahmen gehen verloren, das Gehalt hier draus und die Wertschöpfung, die wandert einfach woanders hin und damit auch die Arbeitsplätze und damit auch die Gewinne von Unternehmen und die Einkommen einfach der Arbeitnehmer. Denn die Industrie ist immer wieder dahin gefolgt, wo günstige Energie stattfindet. Günstige Energie ist die Voraussetzung für das nachhaltige Wirtschaftswachstum in unseren heutigen Zeiten. Und wenn das eben genau in die andere Richtung geht, dann entsprechend die Abwärtsspirale los.
Ja. Ich hätte noch abschließend die Frage, bei uns ja auch immer sehr konstruktiv, was kann jetzt der Einzelne tun? Aber da auch noch der Hinweis, weil wir sind genau dazu auch live mit einem Online-Geldtraining am Dienstag, 24. März um 19 Uhr. Link ist unterhalb von dem Video. Und vielleicht kannst du da noch kurz zusammenfassen, was gehen wir da durch? Was hast du da für uns jetzt auch im Prinzip jetzt ja wieder tagesaktuell vorbereitet?
Ja, genau. Also wir schauen uns dann an, auch was sind so die Ursachen ein bisschen und die Auswirkungen auch von den momentanen geopolitischen, wirtschaftlichen Veränderungen für den Einzelnen. Und was können wir jedenfalls noch im Laufe auch diesen Jahres dabei erwarten, was da vielleicht noch kommt? Und da ist natürlich dann auch wichtig, wie kann sich der Einzelne aufstellen für die kommende hier wirtschaftlich eher schwierige Zeit und wie kann auch vielleicht die größten Fehler dabei vermeiden. Und auch, Wie kann man ebenfalls auch Renditen weiterhin trotzdem, wie man vielleicht braucht, auch beim Inflationsanstieg da? Wir haben ja schon mal 10% Inflation gehabt. Das heißt, wir brauchen ja dann auch wieder Renditen um die 10% für unser Vermögen. Wie kann man das ebenfalls machen? Und natürlich auch eine Frage- und Antwortrunde. Und genau, das ist so, was in dem Online-Training wir machen. Was kann jetzt vielleicht auch schon der Einzelne für sich tun, aufgrund der Gegebenheiten, die wir sehen? Da kann man natürlich nochmal tiefer reingehen, auch in dem Online-Training. Also auch mal die eigene Jobsicherheit nochmal kritisch hinterfragen. Also wir sehen, was dort, also viele wissen wahrscheinlich noch gar nicht, dass sie entlassen werden dieses Jahr. Neue Jobs, die sind momentan auch schwieriger zu finden, meist nur mit weniger Gehalt auch, ja, wegen der veränderten Wertschöpfung, die einfach nicht mehr dann hier vor Ort stattfindet. Und deswegen wichtig, zusätzliche Einkommensströme sich verschaffen und eben auch sein Vermögen dann mehr Einkommen erzielen, um das gegebenenfalls zu kompensieren und sich alternativ dann aufzustellen, persönlich.
Ja, also vielleicht an der Stelle auch, ich kann deine Live-Trainings immer sehr empfehlen, haben auch viele Fans gewonnen in unserer Community, immer sehr, sehr aktuell und mit wichtigen Themen und Zusammenhängen, um wirklich zu verstehen, was da draußen passiert, um das Ganze dann auch wirklich, ja, um gute und sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Dann übrigens so ein, vielleicht, ich sag's so kurz mit dazu, so ein kleiner Fun-Fact. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu ein bisschen hin und her schwanke, weil ich bin ja gerade noch hier auf dem Schiff in der Antarktis. Wir haben hier gerade 6-7 Meter hohe Wellen. Ich versuche das immer auszugleichen, aber nicht wundern, wenn ich da so ein bisschen hin und her wackle. Aber das, ja, genau. So ein kleiner Fun-Fact dazu. Wir kommen jetzt hier auch zum Konstruktiven, da passt das, denke ich, auch ganz gut. Vielleicht kannst du noch so einen Abriss geben. Also was kann der Einzelne jetzt wirklich tun? Mal so zusammenfassen, ja, also, schon mal.
Ja, genau. Also sich weiter schon mal mit der Gegebenheiten international beschäftigen. Das ist schon mal wichtig, dass man dort auf dem Laufenden bleibt, denn die Veränderungen werden schnell und groß sein dieses Jahr. Und wie gesagt, mal nochmal schauen, wie ist eigentlich mit der eigenen Jobsicherheit das Ganze und wie kann man hier alternativ vielleicht vorgehen. Also sich schon mal mental darauf vorbereiten, dass es hier große Veränderungen geben wird und dann aber auch eben in den Finanzen mal eine Bestandsaufnahme machen und zu schauen auch, wie könnte ich gegebenenfalls mit meinem Geldbestand hier auch Einnahmeströme ersetzen, die ich vielleicht aus dem Gehalt für eine Zeit lang nicht habe.
Ja. Und einiges mehr werden wir definitiv ja noch aus Erfahrung dann am Dienstag durchgehen. Lieber Jürgen, vielen Dank. War ein sehr, sehr spannendes Interview. Einfach auch so diese Puzzlestücke zusammenzusetzen. Und was passiert da draußen eigentlich wirklich? Und ja, also wir werden auf jeden Fall weiterhin informieren. Sei auf jeden Fall am Dienstag mit dabei. Link unterhalb von dem Video. Und Jürgen, ich freue mich drauf, dich dort wiederzusehen. Und ich freue mich auf die Inhalte. Ist jedes Mal wieder neu und spannend.
Freue mich auch drauf. Wird auf jeden Fall ein toller Abend werden.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.